Glaubensschatz, Barmherzigkeit, dem wollen wir uns heute widmen oder besser gesagt auf die Spur machen. Glaubensschatz, Barmherzigkeit. Die Frage ist ja immer, und das ist ja so, dass das, was wir von Gott wissen, steht ja in diesem Buch. Es gibt noch die Schöpfung, aber von Jesus wissen wir nichts außer dem, was hier in der Bibel steht. Und es ist immer die Frage, wie kann denn dieses Buch, diese Bibel, so in mein Herz hineinkommen? Das Entscheidende. Denn auf dem Weg bekommen wir ein neues Herz, in dem das Wort Gottes mehr und mehr in unserem Herzen Wohnung nimmt. Nicht nur ein Untermieter ist oder eine Gastwohnung hat, sondern in uns wohnt. Und heute geht es um Glaubensschatz, Barmherzigkeit. Und das ist was so elementar Zentrales, dass das irgendwie ins Herz einziehen sollte. Und es gibt so ein wunderschönes Gebet in der Bibel, Psalm 103, sind ja die Gebete in der Bibel, in der Mitte der Bibel. Wenn man die Bibel in der Mitte aufschlägt, ist man ziemlich sicher bei den Psalmen. Und ich habe mir überlegt, ja, wie kann das denn mich auch ergreifen? Und da gibt es eine schöne Methode. Methode ist vielleicht falscher Begriff, aber ein Weg, damit das gelingt. Ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt. Epheser 5, 18. Werdet voll Geistes oder lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr zum Beispiel zueinander redet in Psalmen. Zueinander reden in Psalmen, im Wechsel. Ingrid und ich haben das vorgemacht. Und so haben wir jetzt diesen Psalm 103 eingeherzt, der Marc und ich miteinander unterwegs gewesen, und das ist wirklich gigantisch, was da in einem Herzen geschieht. Also ich werde den Psalm heute nicht lesen, sondern der Marc und ich werden ihn, so wie wir ihn schon etliche Male zueinander gesprochen haben, euch, so hoffe ich, ans Herz bringen. Also Marc, wir beginnen. Lieber Marc, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, der dir all deine Sünden vergibt.
Und heilet all deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst.
Und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht.
Und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.
Er hat Mose seine Wege wissen lassen und die Kinder Israels sein Tun.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben.
Er handelt mit uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn sofern, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Und sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß es. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind.
Der Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.
Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles.
Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, auf dass man höre die Stimme seines Wortes.
Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut.
Lobet den Herrn, all seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft.
Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist eine Aufforderung zum Lob. Eine Aufforderung an die Seele zum Lob Gottes. Und die Seele hier ist wahrscheinlich eher eine traurige Seele. Nicht eine Seele, himmelhoch jauchzend, alles im grünen Bereich, alles super, alles genial. Sondern da ist vielleicht eine verzagte Seele. Der Beter spricht mit sich selber. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist. Wir haben heute Morgen zum Einstieg das Lied gesungen, Komm, wir haben es auf Deutsch gesungen, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an, ist eine Einladung. Eine Einladung zum Lobe Gottes. Es gibt im Hebräischen den maskulinen, also den männlichen, die männliche Befehlsform und die weibliche. Die weibliche Befehlsform ist einladend, werbend. Und die männliche sagt, zack, lobe den Herrn. Streng dich mal an, Menschenskinder. Es gibt genügend Gründe zum Lob. Reiß dich mal am Riemen. Heieieiei. Die Form hier sagt, auf. Auf, du verzagte Seele, auf, du verzagter Thomas. Auf, lobe den Herrn. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das Schöne hier ist, dass das Lob nicht irgendwie nebulös stattfinden soll. Denn der Beter, er nennt viele ganz konkrete Gründe und wir sind wieder beim letzten Mal. So etwas, was die Basisfreude schaffen kann. Joachim hat von der Basisfreude gesprochen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt. Hallo, meine Seele, wäre das Grund, Gott zu loben? Hallo, meine Seele. Ich weiß nicht, welche Seele sagt, kein Grund, Gott zu loben. Selbstverständlich. Der all deine Gebrechen heilt, der hat wohl Heilung erfahren. Der dein Leben vom Verderben freikauft, erlöst. Und wir merken schnell, wo das hinläuft letztendlich. Ist eine Einladung zum Gotteslob. Das wünsche ich mir auch immer wieder vom Musikteam, dass wir, vom Lobpreisteam, dass wir eingeladen werden zum Lobe Gottes. Aber auch von unserer Seite, dass wir dieser Einladung folgen. Und nicht sagen, na, dann macht ihr mal, dann schauen wir mal zu. Es ist eine Einladung, mitzugehen auf eine Reise. Eine Einladung, diesen Gott zu loben. Der Beter nimmt sozusagen so einen Perspektivenwechsel vor. Er beginnt nicht mit seinen Sorgen und Problemen, sondern er lenkt den Blick auf etwas anderes. Und sagt, da gibt es noch genügend Gründe, Gott zu loben. In meinem Leben gibt es ab und zu dunkle Momente, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen. So kurzfristig, so leicht depressive Verstimmungen, was dunkel wird. Macht doch alles keinen Sinn, sagt mir so eine Stimme. Was soll das, Thomas? Vergiss es doch. Wenn es ganz weit geht, kauf dir einen Strick oder irgend sowas. Was mache ich in so Momenten? Ihr könnt euch vorstellen, wenn man diesen Psalm im Herzen trägt, auswendig und inwendig gelernt hat, dann ist hier das Bild vom Strick und hier, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ich nachts aufwache derzeit, die letzten Monate, weil ich diesen Psalm gelernt habe, nachts aufwachen beginnt immer mit alles Mist, alles Blödsinn. Nachts aufwachen beginnt immer mit lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich komme nicht mal bis barmherzig und gnädig ist der Herr, denn ich schlafe vorher wieder ein, weil ich so zur Ruhe finde. In diesem Psalm, lobe den Herrn, meine Seele. Und das ist kein Verdrängen von Dingen, die vielleicht schwierig sind im Leben, sondern das ist nur ein Blickwechsel vornehmen. Der Peter sagt mir, Thomas, richte den Blick bitte aufs Wesentliche. Ja, das sind Dinge, die sind schwierig, aber richte den Blick aufs Wesentliche. Schau dorthin, erinnere das Richtige. Erinnerung ist immer selektiv. Wer in schwierigen Phasen in der Ehe ist, der erinnert nur die schwierigen Phasen. Ist normal. War eh alles Mist, war eh alles geheuchelt. Die Liebeserklärung war eh nicht echt. Man erinnert all das Schwierige. So ticken wir. Wenn es schwierig ist, erinnern wir all das Schwierige. Wenn wir gerade ein Hoch haben in der Ehe, dann erinnern wir all die Highlights. Mensch, war unsere Ehe toll. Und das andere blenden wir aus. So ticken wir. Der Psalmbeter sagt, hey, vergiss nicht, du hast vielleicht eine schwierige Phase und jetzt erinnere mal auch die andere Seite. Genau jetzt wäre es wichtig, das andere zu erinnern. Genau jetzt wäre es wichtig. Erinnerung ist immer selektiv und die Erinnerung ist immer ein Konstrukt, das wir zusammen basteln. Erinnere. Und das stärkt enorm. Und das merke ich in diesen Phasen, wenn ich beginne zu erinnere und das Schwierige anschaue, dann sage ich, hallo, meine Seele, hallo, Gott hat dich durchgetragen. In den letzten 58 Jahren, so alt bin ich schon, soll es kaum glauben, er hat mich durchgetragen. Und da gab es einige schwierige und ganz schwierige und viele, viele schöne Erfahrungen. Ich habe darüber gepredigt. Viele tolle Gipfelerfahrungen, aber auch einige schwierige Erfahrungen. Aber Gott hat durchgetragen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann kann ich mir einen Lobpreis reinhauen, wirklich im Auto, vom Feinsten, und dann geht der Punk ab. Da vibrieren die Seitenteile vom Opel Astra. Man soll es kaum glauben. Und ich muss aufpassen, dass die Frontscheibe keine Sprünge bekommt, weil alles vibriert. Samira, ja, hallo. Ist unfassbar bewegend, was der Beter dann wiederholt. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Unglaublich starke Bilder. Krönung mit der Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig, geduldig. Wie sich ein Vater erbarmt über seine Kinder. Mitleid hat mit seinen Kindern. Ein ganz anderes Gottesbild, wie es die Philosophen hatten, zum Beispiel Aristoteles, der redete vom unbewegten Beweger. Gott war für ihn ein unbewegter Beweger. Gott bewegt die Dinge, aber er selber ist unbewegt. Er ist wie ein Stein. Er ist wie ein Felsen, der einfach da hängt und sitzt und thront und fertig. Und alles ist ihm sowas von egal, denn er ist ja, thront ja über allem. Das Bild der Bibel vom Gott ist ein ganz völlig anderes, nicht vom unbewegten Beweger, nicht vom Stein, vom Harten, vom Felsenfesten, sondern Gott ist nicht gefühlslos, um menschlich von ihm zu reden. Er ist der Schöpfer, aber er ist nicht gefühlslos. Er ist barmherzig. Und im Wort Barmherzigkeit steckt ja das Wort Herz. Es gibt warmherzige Menschen. Die haben Mitleid mit anderen. Die lassen sich bewegen, sind keine unbewegten Menschen, sondern die lassen sich bewegen und berühren und anrühren. Und das ist das Bild von Gott hier. Und dann kommen diese unglaublichen Bilder. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer zornig bleiben oder nicht für immer hadern und ewig zornig bleiben. Er handelt nicht nach uns oder mit uns, nach unserer Missetat oder unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Nein, das tut er nicht. Und ihr merkt schon, was anklingt, wenn wir nachher ins Neue Testament gehen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist, das kommt nicht zusammen, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und dann wieder das Bild, wie sich ein Vater erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das Schlüsselwort in diesem Psalm ist ganz einfach Barmherzigkeit. Ein Loblied auf Gottes Barmherzigkeit oder ein Loblied, besser gesagt, auf den barmherzigen Gott. Das stimmt die Seele fröhlich und hoffnungsvoll. In der jüdischen Bibel, also im Alten Testament der Christen, ist Barmherzigkeit eine der herausragenden Eigenschaften Gottes. Gott stellt sich vor im zweiten Buch Mose, 34. Kapitel, und dort heißt es, der Herr ist ein barmherziger und ein gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott, langmütig an Huld und Treue. So wird er uns vor Augen gemalt. Und dieser Psalmbeter verliert sich in den Beschreibungen. Er wird fast giri-giri und denkt, hallo? In meiner Jugend hat man gesagt, das hält man im Kopf nicht aus, das lupft einem die Schädeldecke. Was war meistens aus Zorn, aber hier aus Freude zu sagen, das ist wirklich gigantisch. Barmherzigkeit ist das Schlüsselwort. So, jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Nochmals tief durchatmen, damit hier die grauen Zellen gut mit Sauerstoff durchflutet sind. Ich will jetzt ein paar Dinge sagen zu Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die habe ich vielleicht selber nicht so genau verstanden, aber die sind wichtig. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, euch mit auf die Reise zu nehmen. Gerechtigkeit ist ja, wenn einer schuldig geworden ist und dann wird per Gesetz wieder Gerechtigkeit hergestellt. Eine Gerichtsverhandlung findet statt oder was auch immer. Und die Gerechtigkeit, und das ist die Problematik, die Gerechtigkeit rechnet nicht mit der Schwachheit des Menschen. Die Gerechtigkeit kennt nur das objektive, nüchterne Gesetz und den Katalog der Bestrafung. Und sie rechnet nicht, dass der Mensch schwach sein könnte. Die Gerechtigkeit verurteilt die Übertretung, Punkt, fertig. Und jetzt kommt was Elementares. Die Barmherzigkeit, die rechnet mit der Schwachheit des Menschen. Der Mensch ist schwach. Ihr habt es vorhin gehört im Psalm. Der Herr weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß darum. Und die Barmherzigkeit rechnet mit der Schwachheit des Menschen. Und jetzt kommt's, die Barmherzigkeit ist gerechter als die Gerechtigkeit. Die Barmherzigkeit ist gerechter als die Gerechtigkeit, weil sie mit der Schwachheit des Menschen rechnet. Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit rechnet mit der Schwachheit des Menschen. Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Und das wiederum führt zur Gnade. Hier die Gerechtigkeit, hier Gottes Mitleiden Und das führt zur Gnade, sage ich nachher was dazu. Und dann kommt noch, jetzt wird es noch ein bisschen komplexer, dass in jeder Gerechtigkeit auch immer Ungerechtigkeit steckt. In jeder Gerechtigkeit steckt Ungerechtigkeit. Ich verdeutliche es einfach am Beispiel. Nehmen wir an, Winterspüren steht so eine stationäre Radaranlage. Also alle, die durch Winterspüren fahren, stationäre Radaranlage. Nehmen wir an, ich nehme mal so ein Klischeebild, der Porsche-Fahrer. Der Porsche-Fahrer fährt aus lauter Jux und Tollerei, weil er gerade nicht weiß, was tun, schönen Sonnentag, lebt in Stuttgart, im Penthouse-Wohnung, ich fahre mal an See, weil er vermutet, dass die Straße zu ist, fährt er eben hintenrum über Winterspüren. Und er fährt mit 74 in die Radarfalle. Das heißt, er hat den Führerschein nicht los, aber er zahlt die 100 Euro. Ist ja kein Problem. Der Porsche-Fahrer verdient 200.000 Euro jeden Monat. Wirklich kein Problem. Klischee, ich weiß. Wir hatten im Milchwerk einen Porsche-Fahrer, der hat den auf Pump gekauft, weil der wollte den Chef immer überholen auf der Autobahn. Und mein Chef hatte nur einen Mercedes 300 irgendwas. Kleine Randbemerkung. Also, es gibt auch arme Porsche-Fahrer. Aber wir nehmen den Porsche-Fahrer. Der zweite ist ein Pastor. Der verdient keine 200.000 Euro im Monat. Der verdient wesentlich weniger als der. Der bekommt einen Anruf. Thomas heißt der Pastor. Da ist jemand im Sterben. Bitte komm ganz schnell, dringend. Ich raus ins Auto, ab den Wald hinten runter, verbotene Wege durch Winterspüren mit 74. Werd geblitzt. Ich zahle genau gleich viel wie der Porsche-Fahrer, der einfach aus Jux und Tollerei rumfährt, der 50 Mal so viel verdient wie ich. Ist das gerecht? Ist das gerecht? Wir merken, in jeder Gerechtigkeit steckt eine Ungerechtigkeit. Als unsere Michi verunglückt ist, haben wir 3.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Stefan Raab, damals TV Total, hat zu einer Dame, die vielleicht ein paar Kilo zu viel hatte, irgend so eine Randbemerkung gemacht. Er wurde angeklagt, musste 60.000 Euro Schmerzensgeld zahlen für diese Bemerkung, die ja noch freiwillig zu ihm gegangen ist. Ist das gerecht? Wir bekommen 3.000 Euro Schmerzensgeld. Natürlich gerecht wäre, es wird entlang der Tagessätze, was einer verdient, berechnet. Ihr merkt, in jeder Gerechtigkeit ist auch immer eine Ungerechtigkeit. Wenn zwei die Ehe brechen, ist das immer unterschiedlich. Und die über einen Kamm scheren, steckt immer auch eine Ungerechtigkeit drin. Dem müssen wir uns stellen, das ist einfach so. Für alle Gerechtigkeitsfanatiker, bedenkt das bitte. Das ist nicht alles so einfach. Und genau das weiß Gott. Und er weiß darum. Er weiß darum. Und deshalb rechnet er mit der Schwachheit des Menschen. Die Barmherzigkeit, und jetzt kommt's, überwindet diese Ungerechtigkeit in der Gerechtigkeit. Weil Gott mit der Schwachheit des Menschen rechnet. Er hat Erbarmen. Und wenn die Barmherzigkeit dazukommt zur Gerechtigkeit, hat Gott Erbarmen. Und die höhere Gerechtigkeit ist, dass er aus Gnade vergibt. Jetzt kommt die Gnade ins Spiel. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Mitleid mit der Schwachheit des Menschen. Und die Antwort ist unverdiente Gnade. Und jetzt ist Gerechtigkeit wieder hergestellt. Die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit und die Gnade richtet den Verurteilten wieder auf. Die redet nicht alles schön. Die spricht das Gerichtsurteil, aber die Barmherzigkeit hat Mitleid, rechnet mit der Schwachheit des Menschen und die Gnade vergibt und richtet wieder auf. Das sind die drei Schlüsselbegriffe, auch im christlichen Glauben bei uns. Und für die dürfen wir endlos dankbar sein. schreibe das schnell auf, dass wir nachher erinnert werden. Man könnte sagen, gerecht, barmherzig, und gnädig. Aber die Barmherzigkeit, die ist das Verbindende in allem. Die ist das Verbindende in allem. Und das finde ich unglaublich schön und berührend, dass Gott mitleidet. Mit der Schwachheit des Menschen sie berücksichtigt. Das ist der nahe Gott. Und er gibt die Gerechtigkeit nicht auf und die Antwort ist die Gnade, indem er vergibt. Ist unglaublich schön, eigentlich fast schon zum Heulen. So schön. Und jetzt sind wir dann mitten im Neuen Testament. Genau. Ihr seht's hoffentlich im Hintergrund. Jetzt sind wir im Neuen Testament und wir sind bei Jesus. Und genau das alles wird durch Jesus erlebbare Wirklichkeit. In Jesus ist uns die Barmherzigkeit und Gnade und Gerechtigkeit Gottes begegnet. Jesus ist die lebendige Auslegung des Vaters. Das, was wir im Alten Testament vom Vater wissen, hat Jesus ausgelebt. Deshalb kann man sagen, Jesus ist die Auslegung des Vaters. Und so kann Paulus ganz einfach schreiben, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig, gerecht gemacht. Aus Gnade hat er uns gerettet. Gott ist nicht der unbewegte Beweger, sondern er ist der bewegte Beweger, der sich bewegen lässt und dann bewegt er und kommt letztendlich zu uns. Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit, die in der Gnade alles vergibt, weil Jesus alles auf sich genommen hat und für uns bezahlt. Durch sein Erlösungswerk sind wir gerecht aus Barmherzigkeit, der bewegte Beweger, und die Gnade wird wirksam. Er nimmt die Schuld auf sich. Ist unglaublich. Die wird nicht einfach durchgestrichen, so im Sinn von Schwamm drüber, halb so schlimm. Sondern Gott lässt sich, und das ist das Faszinierende, einfach berühren. In der Barmherzigkeit und Gnade nimmt Jesus die Schuld auf sich. Und dann kommen die Bilder, unsere Übertretungen sind endlos weit von uns weg. Und Jesus ist der Garant für Gottes Gerechtigkeit durch Gnade und Barmherzigkeit. Und er hat Heil und Versöhnung ermittelt. In der Gerechtigkeit werden wir schuldig gesprochen. In der Barmherzigkeit, im Barmherzigsein, leidet Gott mit uns mit. Und in der Gnade vergibt er uns. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Das ist unglaublich. Das ist alles letztendlich in dem Psalm drin und dann ein ganz, ganz großer Ausblick zu Jesus hin. Und Barmherzigkeit zielt auf Versöhnung. Gerechtigkeit nur, damit die Strafe vollzogen wird. Barmherzigkeit und Gnade zielen auf Versöhnung und Wiederherstellung. Und deshalb kann Jesus sagen, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Wenn wir diese Zusammenhänge nicht einigermaßen leben und begriffen haben, kommen wir nicht ins Reich Gottes. Denn der Pharisäer war ein Gerechtigkeitsfanatiker. Was recht ist und richtig ist, das ziehen wir durch. Und er hat nicht gecheckt, dass in jeder Gerechtigkeit auch eine Ungerechtigkeit ist. Und er hat nicht mit der Schwachheit des Menschen gerechnet. Das hat er nicht, sondern alle werden über einen Kamm geschert. Und das ist tödlich. Das Gesetz tötet. Es tötet, wenn wir nicht mit der Schwachheit des Menschen rechnen. Das ist Gott, Leute. So ist Gott. Ich wäre jetzt dazu geneigt, euch zu einem Applaus zu animieren, aber ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt. Ich finde es unglaublich schön. Ich habe natürlich einen riesen Vorsprung. Ich bewege diesen Psalm schon Monate in meinem Herzen und bin echt fasziniert von dem Ganzen. Gott ist wirklich ein Applaus wert. So, wir gehen noch einen Schritt weiter. Barmherzigkeit ist allerdings, und das ist wichtig, keine Schleuderware. Die haut man nicht einfach raus. Und das kommt in dem Psalm immer wieder so schön zum Ausdruck. Dreimal, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Also Barmherzigkeit ist nicht eine Schleuderware, die ich einfach so logisch, Gott vergib mir, ja kein Problem, er rechnet ja mit meiner Schwachheit, Halleluja, Vollgas weiter, betrügen, bescheißen, machen, was man will. Nur wer einen tiefen Respekt hat vor Gott und sagen kann, Gott, ich bin vor dir schuldig geworden, ich habe Scheiß gebaut. Und es berührt mich und tut mir leid. Nur wer in diesem Aufblick und Respekt lebt, wird die Barmherzigkeit empfangen. Wer sie nicht nötig hat, der wird sie nicht empfangen. Gottesfurcht ist ein Schlüssel, damit wir auch berührt werden von Gottes grenzenloser Barmherzigkeit. Ich erinnere mich an viele Momente in meinem Leben, die zum Glück heute nicht mehr so oft vorkommen, als ich geweint habe über mein Versagen, über meine Schwachheit, dass ich es nicht besser hinkriege. Ich habe geweint immer wieder und gesagt, Herr, ich bin so ein Idiot und ich habe mir noch andere Namen gegeben. Ich kriege es nicht hin. Und dann zu erfahren, Gott ist aber barmherzig. Und er rechnet mit deiner Schwachheit. Und weil er gnädig ist, vergibt er dir und Gerechtigkeit ist hergestellt. Unglaublich befreiend, als ich das irgendwann einigermaßen begriffen habe. Also wenn wir von Barmherzigkeit und Gnade reden, müssen wir auch vom tiefen Respekt und der Gottesfurcht reden. Sonst geht das Ganze nicht auf. Und jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Die Krönung kommt jetzt, die Krönung kann man sagen. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Jemand krönen bedeutet, ja, man erteilt die Macht und Vollmacht. Also wir werden gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, wir bekommen Macht und Vollmacht, diese Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen und Macht und Vollmacht, sie zu leben. Bevollmächtigt, gekrönt, um Gnade und Barmherzigkeit zu leben. So, dass das nicht alles so graue Theorie bleibt. Ich kann mich ja jetzt nicht selber krönen, macht man glaube ich nicht, oder? Gab es wahrscheinlich auch in der Geschichte. Brauche ich jemanden, der sich gerne krönen lassen würde? Gibt es da jemanden, der sich gerne mit Gnade und Barmherzigkeit krönen lassen würde? Das hat aber eine kleine Konsequenz, lieber Robert. Du darfst jetzt aufstehen und dann hinknien, denn bei der Krönung, die Krone, empfängt man im tiefen Respekt vor Gott, nicht vor mir. Robert, Gott krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Geh hin in Frieden. Es gibt noch ein paar Kronen. Du darfst sie wieder abziehen, daheim aufstellen. Wir wollen hier nicht Kindergarten machen. Mag noch jemand eine Krone? Mike, ja, komm zu dir. Ich komme zum Berg. Mike, der Herr krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, das wichtigste Geschenk. Geh hin in Frieden. Schön, dass es dich gibt. Gib noch eine Krone. Noch jemand? Also gut. Entschuldigung, Ludger. Sei gnädig und barmherzig mit mir. Rechne mit meiner Schwachheit, dass meine Augen schwächer geworden sind. Ludger, der Herr krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Freu dich darüber, unbändig wie ein Kind. Geh hin in Frieden und leb diese Gnade und Barmherzigkeit. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich finde das so wunderschön, so eine Krone zu tragen. Hallo? Meine Seele ist das Grund, Gott zu loben. Das ist also unsere Krone. Was für ein Geschenk an uns Christen. Jetzt gehe ich noch zum Schluss einen Schritt weiter. Und das Weitergehen heißt, weil wir diese Barmherzigkeit empfangen haben, weil sie in uns lebt, weil sie unser Herz berührt. Und weil sie uns neu macht und weil sie uns ebenfalls gerecht, barmherzig und gnädig macht und werden lässt und weil das unser Herz berührt. Das schöne Bild von Mark, das soll unser Herz berühren. Und deshalb diesen Psalm bewegen mal ein Jahr, das wird uns neu machen, gibt uns ein neues Herz. Und dann erst kommt das, was sein soll. Und das sagt Jesus: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Hallo? Aber das kann ich erst, wenn ich weiß, wie barmherzig er ist. Erst dann kann ich barmherzig sein wie er. Erst wenn ich das weiß, dann werde ich mit der Schwachheit meiner Brüder und Schwestern auch rechnen. Ich werde aber nicht verschweigen, was nicht in Ordnung ist, aber ich werde mit ihrer Schwachheit rechnen und ich werde gnädig sein und vergeben. Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Psalm 104 ist der Schlüssel. So ist Gott und so dürft ihr sein. Und dann sagt Jesus in der Bergpredigt im Einstieg: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die mit der Schwachheit der anderen mitleiden können. Wenn die natürlich auch darunter leiden. Der Pharisäer war auch schwach, sehr schwach. Er war ängstlich, sehr ängstlich und hat immer Angst gehabt. Im Prinzip ganz schwach. Und Jesus war zum Pharisäer ganz scharf. Ihr, die ihr nur hier oben seid, sagt Jesus, ihr erfährt seine Schärfe, seine Härte. Denn wer nicht barmherzig ist, wird nicht Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wer nicht barmherzig ist, bekommt keine Barmherzigkeit. Verrückt. Und trotzdem ist der Schlüssel, dass wir uns von Gottes Barmherzigkeit berühren lassen. Weiter werden ja in der Bibel am Ende, in der Endzeitreden Jesu, die Werke der Barmherzigkeit aufgezählt. Das sind klassisch in der Kirchengeschichte die 7 Werke der Barmherzigkeit. Eigentlich sind 6. Hungrige speisen, durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte begleiten, Kranke besuchen, Gefangene besuchen. Und das 7. Werk der Barmherzigkeit ist ganz früh in der Kirche dazugekommen, nämlich Tote begraben. Ein Werk der Barmherzigkeit. Menschen, die sich kein Grab leisten können, wurden von der Gemeinde beerdigt. Denen wurde ein Grab gekauft. Die letzte Ehre, die letzte Würde hat man ihnen mit auf den Weg gegeben. Den Würdelosen. Vielleicht versteht ihr ein bisschen besser, weshalb unser Herz hier immer wieder bei einigen brennt, dass wir Menschen hier auch unter uns haben, die am Rande stehen, die vielleicht schwach sind, die bedürftig sind. Wer die wegschickt, schickt die Barmherzigkeit weg. Und wenn die Barmherzigkeit weg ist, dann haben wir das Pharisäertum in Gemeinden. Und das ist tödlich. Barmherzigkeit ist genial, wenn sie mir gilt. Das habe ich in den letzten Monaten gemerkt. Ich finde das toll, wenn ich sagen kann, Herr, danke, dass du mit meiner Schwachheit rechnest und dass du barmherzig bist mit mir, gnädig und mir vergibst. Und wenn ich das so bete, dann sagt Gott wie immer, Thomas, das freut mich. Aber vergiss nicht, mit den anderen bin ich auch barmherzig. Dann sage ich, naja, mal bei mir wäre schön, wenn du da anfängst, bei den anderen, die regen mich ja nur auf. Barmherzigkeit ist schön und ihr kennt das Gleichnis vom Schalksknecht, dem wird viel vergeben und was macht er? Er gibt das Empfangene nicht weiter. Und was ist? Er verliert alles. Barmherzigkeit, und wenn ich so mit meinen Brüdern und Schwestern umgehe, ist für mich manchmal sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, es strengt an. Aber weil ich die Barmherzigkeit empfangen habe, kann ich sie weitergeben. Nachdem der Psalmschreiber dies alles so meditiert hat und bewegt hat, auf sich wirken lassen hat, kommt er zum großen Abschluss, zum großen Lob, zur großen Doxologie. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr mächtigen Helden, die ihr sein Wort ausführt. Damit man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Der gerät hier aus dem Häuschen. Wir rational Geprägte sagen, Lobpreis muss immer verständlich sein, mit dem Verstand nachvollziehbar sein. Und wenn er das nicht ist, taugt nicht. Der Text ist entscheidend, das habe ich so gelernt. Manchmal muss ich sagen, so ein Quatsch, wirklich ein Quatsch. Auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ein Quatsch. Wenn alle seine Werke in allen Orten seiner Herrschaft Gott loben sollen, alle starken Helden, dann übersteigt das bei weitem mein Katzendenken, Katzenhirndenken oder Mäusehirn oder was weiß ich. Wer das bedenkt, der kann nicht anders als zum großen Lob anstimmen und sagen, lobe den Herrn, alle seine Engel. Halleluja, unglaublich dieser Gott. Und wie er uns in Jesus erschienen ist, wenn ich das Neue test, unfassbar. Lobet den Herrn an allen Orten. Das wollen wir jetzt auch tun mit Liedern. Kann man auch mit seinem Leben tun. Wir wollen uns einladen lassen zu diesem Lobpreis. Die Fenster aufmachen, dass Sauerstoff mal reinkommt. Wir werden Gründe des Lobes nennen. Wir werden über Gottes Barmherzigkeit staunen. Dankbar sein. Und ich hoffe, wir laden die ganze Schöpfung zum Lobe Gottes ein. Und dann lassen wir uns auf diesem Weg verwandeln, neu machen. Und am Ende landet der Beter wieder bei uns, bei sich selber. Lobe den Herrn, meine Seele. Lass dich mit hineinnehmen in dieses große Gotteslob. Herr, segne uns mit deiner Barmherzigkeit und schenk uns ein barmherziges Herz. Amen.
Ihr seid gesegnet. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen.